Juhu, ey, bevor es losgeht mit der Folge, möchte ich einmal kurz sagen, nicht wundern, es ist alles in Ordnung mit mir. Mir geht's gut, weil die Folge ist zur Hälfte relativ spät abends entstanden, vor einigen Wochen oder Monaten schon, ich weiß es gar nicht. Und da rede ich so ein bisschen gedämpfter irgendwie, weil ich niemanden zu Hause wecken wollte. Es ist aber alles gut mit mir. Das wollte ich nur einmal vorne wegschicken. Genau. Und ich erwähne dann nochmal, dass ich nicht im Auto aufnehme und dass es nicht nur um Kinderwunsch geht und dass ich das besonders finde. Vergesst, das haben wir ja nur schon zur Genüge erzählt. Ich habe es jetzt einfach trotzdem vorne dran gelassen. Los geht's. Viel Späßchen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sehnsuchtmama. Heute mal eine etwas andere Folge. Nicht nur, weil ich nicht im Auto sitze, sondern, das passiert im Moment öfter, ne? Mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt. Sondern weil es heute nicht um den Kinderwunsch gehen wird, sondern es geht eher ums Mama-Sein. Also ich weiß, es gibt ja auch einige, die hier zuhören, die haben gar keinen Kinderwunsch mehr. Die hören trotzdem zu. Ich freue mich darüber. Dann gibt es einige, die haben einen zweiten oder einen dritten oder einen vierten oder fünften oder so Kinderwunsch, die zuhören. Das heißt, die sind auch ja schon Mama. Und davon haben sich tatsächlich ein paar gewünscht, dass ich mal über Erziehung spreche oder vielleicht auch eher über ja, Formen davon. Wie macht man das? Wie macht ich das? Wie machen wir alle das? Was sind da so Streitpunkte? Vielleicht zum Beispiel auch in der Partnerschaft, ne? Dass der Partner, die Partnerin das komplett anders sieht. Weiß ich nicht, es kann ja auch sein, dass ihr die gleichen Grundwerte habt, aber nichtsdestotrotz sind da eben manchmal dann in kleinen Detailfragen, steht ihr da und denkt, nee, okay, das hätte ich jetzt aber ganz anders gemacht oder so. Und wie kriegt man das irgendwie ganz gut hin und kombiniert? Also es ist ein bisschen eine Wunschfolge, ich habe aber das Gefühl, weil ich innerlich schon manchmal ein bisschen darüber gesprochen habe, dass es ein klein bisschen ausarten könnte. Es gibt ja schon eine Folge Mama-Philosophiererei. Da habe ich auch eine Stunde, habe ich da erzählt. Und ich könnte darüber sehr, sehr viel reden. Ich muss mal gucken, wie ich das hinkriege. Gut, wenn ihr die jetzt hört, habe ich sie veröffentlicht. Während ich sie aufzeichne, weiß ich noch nicht, ob ich sie veröffentliche, weil ich mich auch angreifbar mache, weil ich merke, dass so wie ich das handhabe, das jetzt nicht nur total beklatscht und gefeiert wird. So, ja, genau, so kann ich es, glaube ich, stehen lassen. Und gleichzeitig muss ich auch gucken, wie erzähle ich das, was erzähle ich genau, weil ich die kleine Maus auch gerne schützen möchte, im Sinne von ihr ihre Privatsphäre lassen. Das finde ich super tricky. Also ich möchte nicht so gerne Dinge über sie erzählen, wo sie vielleicht hinterher sagt, boah Mama, das hätte sie jetzt echt nicht so in die Welt, ins Internet posaunen müssen. Das würde ich vielleicht Leuten erzählen oder das kannst du mir irgendwann mal erzählen. Aber das war jetzt irgendwie, war doof. So. Natürlich werden wir sowas als Eltern machen, ne? Wir werden sicherlich Dinge tun, wo unsere Kinder hinterher sagen, hey Mama, ganz im Ernst, das hättest du doch auch mal überlegen können, dass man das so nicht macht. Ja, ne? Wir machen es alle nach bestem Wissen und Gewissen und wie sich die Dinge entwickeln, welche Worte irgendwann mal überhaupt nicht mehr gehen, weil sich die Welt ändert, das kann man nicht immer antizipieren, glaube ich, also auch wenn wir es versuchen, ne? Und ich ganz persönlich finde es zum Beispiel weniger schlimm, mal ein Bild ins Internet zu stellen von meiner Tochter, wo ich denke, okay, das ist wirklich ein schönes Bild. Ich glaube, dass auch sie daran nichts auszusetzen hätte, dass auch sie sich da in 10, 20, 50 Jahren niedlich drauf findet. Aber weiß ich's? Ich weiß es nicht. Aber damit habe ich ganz persönlich weniger ein Problem. Ich weiß, das ist auch in meiner Welt, in meinem Umfeld völlig verpönt. Das macht man nicht. Ich habe auch ein paar Bekannte, die sind damit total locker. Die hauen einfach Bilder ins Internet von ihren Kindern. Und ich bin da so irgendwo auf der Mittelspur unterwegs, weil ich natürlich weiß, um die grausamen, schlimmen Dinge, die passieren können. Das ist mir alles total bewusst, ne? Also das, ja, das ist eine Folge für sich. Das Thema ist so komplex. Für manche sagen, die denken sich jetzt vielleicht, nee, das ist nicht komplex, da gibt's nur, da gibt's ein richtig und ein falsch und eine ganz klare Meinung habe ich dazu, bums, fertig, aus. Aber ja, es gibt eben, in meiner Welt gibt es da unterschiedliche Sichtweisen zu. Und ich persönlich fände es weniger schlimm, mal zwischendurch ein Bild zu zeigen von ihr, als gewisse Dinge zu erzählen von ihr oder über sie. Weil ich das sehr, das finde ich manchmal viel privater. So. Und deswegen bin ich da jetzt gerade so ein bisschen laber. Genau. Ja, jetzt habe ich mich noch gar nicht vorgestellt für diejenigen, die jetzt erst eingeschaltet haben. Sei da dann überhaupt noch dran, ist die Frage, ne? Also eigentlich ist das hier ein überwiegend Kinderwunsch-Podcast, Sehnsucht-Mama. Ich habe einen langen Kinderwunsch hinter mir. Darüber habe ich auch schon sehr ausführlich erzählt und erzähle wahrscheinlich auch noch sehr ausführlich weiter darüber. Und genau, bin aber eben auch, also ich bin Radiomoderatorin, aber ich bin auch Therapeutin, Vorsicht, rechtliche, ich bin Heilpraktikerin, beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie, habe eine systemische Ausbildung gemacht, bin EMDR-Therapeutin und habe noch so ein bisschen Gestalttherapie und so weiter, jedenfalls. Das erzähle ich jetzt auch aus diesem Grund, weil, wenn ich jetzt über Erziehung rede, ich habe, soweit ich mich erinnere, nicht einen Erziehungsratgeber gelesen. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr hier das geballte Wissen aus sämtlichen Erziehungsratgebern von mir als kleines Potpourri zusammengemixt wiederbekommt. Das nicht. Ich habe allerdings eben durch meine eigene Erfahrung. Meine Mama war Waldorf-Kindergärtnerin, da habe ich viel mitbekommen. Und vor allem durch meine Arbeit als Therapeutin, sage ich jetzt einfach mal. Da habe ich eben einfach unglaublich viel mitbekommen und auch in meinen ganzen Aus- und Weiterbildungen habe ich natürlich an mir selber gearbeitet und habe selber geguckt, warum bin ich so, wie ich bin? Woher kommt das? Was hat mich stark gemacht, was hat mich gestärkt, was hat mich resilient gemacht, was hat mich, ne, sowas halt alles. Und konnte gleichzeitig beobachten, was war ausschlaggebend dafür, wenn Menschen eben nicht innerlich gefestigt und stabil sind und so weiter oder Schwierigkeiten hatten oder was auch immer. Oder traumatische Erlebnisse hatten und was macht das mit Menschen und so weiter. Und da konnte ich eben genauestens merken, woran das liegt. Und es ist oft so klischeehaft, wenn man sagt, das liegt in der Kindheit oder in der frühen Kindheit. Und ich bin jetzt auch nicht zu 100% bei Freud, aber ich habe schon festgestellt, dass eben häufig da der Hund begraben liegt. Mir fällt jetzt gerade nichts Besseres ein. Einfach, weil das eben unsere allerersten Beziehungen sind. Ne? Die zu unseren Eltern, sage ich jetzt mal, wenn das so standardmäßig gelaufen ist. Es gibt natürlich auch Menschen, die sind anders groß geworden. Die hatten vielleicht, die sind überwiegend bei den Großeltern aufgewachsen oder die hatten eine Nanny oder was auch immer. Aber die Bezugspersonen, die primäre Bezugsperson und vielleicht auch noch die zweite, dritte danach, wir können ja auch Geschwister sein zum Beispiel, die prägen uns so sehr und zwar für unser komplettes Leben, ist veränderbar alles, ne? Aber es prägt uns so sehr, dass wir das einfach unser Leben lang mitschleppen. Und deswegen haben die meisten Menschen eben auch ein Mutter- und oder Vaterthema, weil es gar nicht anders geht. Weil jetzt kommt noch so ein bescheuerter Satz, aber wo gehobelt wird, da fallen halt Späne und wir machen halt alle Fehler. Das geht ja gar nicht anders. So. Ich habe aber einfach für mich so ein bisschen versucht rauszufinden, was sind denn Fehler, die man meistens noch Jahre, Jahrzehnte später mit sich rumschleppt und die schwierig sind oder die einfach so einen Mangel hervorgerufen haben oder eine so Unsicherheit, eine so große Unsicherheit, auch was das Thema in Bindung gehen angeht. Ne? Und habe mich natürlich jetzt da auch wahnsinnig mit auseinandergesetzt, seit ich Mama bin, weil ich ja auch mitkriege, was macht das mit mit Menschen, wenn die Eltern werden. Ne, sie überdenken plötzlich ihre eigene Kindheit, sie überdenken plötzlich ihre eigenen Eltern, wenn sie das nicht vorher schon gemacht haben. Ich habe das vorher schon sehr, sehr doll gemacht, einfach durch meine ganzen Aus- und Weiterbildung. Aber spätestens, wenn man selber Mutter wird oder Vater auch, passiert das meistens, dass man denkt, hä, wieso haben meine Eltern das denn so und so gemacht? Verstehe ich nicht. Wie konnten die das denn? Warum habt ihr das denn? Also, und das, da spreche ich jetzt noch nicht mal unbedingt zwingend von so Sachen wie Schlaftrainings, ne? Was ja furchtbar ist, oder dieses Schreien lassen. Es ist dramatisch, ne? Also das ist einfach, ja, es ist einfach hart. So, kommt aus einer ganz anderen Zeit. Ich glaube, das muss ich aber auch gar keinem mehr erzählen. Oder muss ich das noch erzählen? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich erzähle es vielleicht einmal nur ganz kurz. Dieses Jedes Kind kann schlafen lernen zum Beispiel, hieß das dann das Buch. Diese Färbermethode, ein Kind, da wird behauptet, man könnte eben kleinen Babys und Kindern das Schlafen lernen beibringen. Kinder können schlafen, die brauchen einfach nur eine unglaubliche Sicherheit, ne? Weil das muss man sich mal vorstellen. Schlaf bedeutet ja immer Trennung. Wie abgefahren ist es denn auch bitte zu schlafen? Man ist irgendwie nicht richtig da, man ist aber auch nicht weg, man ist aber getrennt. Wie schafft man das dann alleine? Und kleine Babys und Kinder müssen natürlich checken, bin ich hier eigentlich noch in Sicherheit? So, also ne, früher gab es den Säbelzahntiger, der war gefährlich. Logischerweise ist er immer noch, gibt es den noch, ich weiß nicht, ihr wisst, was ich meine, gefährliche Tiere. Also liege ich hier irgendwo unten auf dem Boden? Verdammte Hacke, dann kann mich hier jeder einfach packen und fressen oder wegnehmen. Also muss ich sicherstellen, ich bin noch bei meiner Bezugsperson. Die kann mich auf den Arm nehmen, die kann mich in Sicherheit bringen, die kann mit mir auf den Baum klettern, was auch immer. Ne, die sind ja einfach so abhängig von uns. Also es ist einfach super schlau, ja, von Kindern immer wieder wach zu werden und zu gucken, wo bin ich hier? Bin ich hier noch sicher? Okay, dann versuche ich mal weiter zu schlafen. Und wenn ich merke, die Situation ist eine andere und ich bin weit weg von meiner Bezugsperson, dann melde ich mich mal lieber und sage mal, Leute, ich liege hier noch, habt ihr mich vergessen? Seid ihr noch hier? Was ist denn, wenn hier ein gefährliches Tier kommt? Könnt ihr mich bitte mal wieder hochnehmen? So, super schlau einfach, ne? Und es gab halt eben diese Methode, oder gibt es auch immer noch, diese Färber-Methode, also der Typ hieß Färber, der die entwickelt hat. Gibt gleich noch einen Nachtrag dazu. Der hat eben gesagt, ja, einfach mal das Kind irgendwie eine Minute oder was auch immer schreien lassen, aus dem Zimmer rausgehen und dann wieder reingehen. Und jeden Tag ein bisschen länger und irgendwann gewöhnt sich das Kind angeblich daran. So, mir schnürt sich die Kehle zu, das Kind gewöhnt sich da nicht dran. Das Kind resigniert irgendwann. Das ist, da sind wir in einer Trauma, da sind wir beim Trauma. Also es gibt eben ja nur Fight or Flight, also ne, diesen Kampf- oder Fluchtmodus, in den wir gehen können, oder in den Freeze-Modus, Erstarrung, Resignation. So, und ein Kind, was so klein ist, kann nicht fliehen, kann nicht weg, geht nicht. Kämpfen, wogegen? Kann es auch nicht. Es möchte Nähe, es braucht Sicherheit. Das kann nicht kämpfen. Es bleibt also nur die Erstarrung irgendwann, die Resignation, weil keiner kommt. Also das ist, ich kann da kaum drüber reden, weil mich das so, mir tut es, mir macht es das Herz so schwer. Es ist so furchtbar. Es ist so, so furchtbar. Und die meisten Menschen, Eltern, die machen das ja aus einer Verzweiflung heraus, weil sie einfach selber irgendwie nicht mehr können oder was auch immer. Und denen tut das oft selber in der Seele so sehr weh. Und denen bereitet das quasi fast Schmerzen auch körperlich, ne, wenn die das machen. Ja, genau. Und dieser Färber, jetzt wird meine Kleine wach, deswegen gehe ich, glaube ich, gleich mal hoch. Aber das kann ich noch sagen, der hat hinterher selber, weiß nicht wie lange später, nachdem er das veröffentlicht hat, diese Methode, hat er selber gesagt, nee Leute, ich habe mich vertan, ist nicht gut, macht das bitte nicht. Nur dieses Revidieren, sage ich jetzt einfach mal, das hat sich nicht so wahnsinnig rumgesprochen, glaube ich. Also mittlerweile natürlich schon, ne, ganz viele Leute raten einem da natürlich von ab. Aber es gibt es eben hier und da immer noch. Genau. Ja, ich persönlich habe gegen jede Art von Schlaftraining eine totale Abneigung. Ich kann euch da aber, ja, also da gibt es Leute, die da richtig gut auch was erklären können und erzählen können. Zum Beispiel die Katharina Schmidt von Child Sleep, Die ist total toll, ist bei Instagram, die hat auch einen Podcast. Also das ist super. Und da gibt es aber natürlich auch noch viele andere, ne, wo ihr euch da informieren könnt. Genau, also das, ja, hatte ich jetzt gar nicht geplant, darüber zu sprechen, ist jetzt einfach so passiert. Genau, ja, und im Laufe des Elternseins merkt man natürlich irgendwie, wie mache ich das denn? Ne? Man kann sich das vorher vielleicht vornehmen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr schon ein Kind habt oder ob ihr kein Kind habt und ob ihr euch, wenn ihr kein Kind habt, schon bestimmte Dinge vorgenommen habt, wie ihr die gerne machen wollt oder so. Ich habe das wenig gemacht. Ich mache aber eben das meiste komplett nach Bauchgefühl. Also ich kann dann selten, wenn jemand mit mir darüber spricht oder auch diskutieren möchte und argumentieren möchte, kann ich häufig nicht wirklich ein Argument mitschicken, sondern ich habe ein Bauchgefühl und einen Instinkt dazu. Und ich weiß, es ist manchmal nervig, wenn es dann heißt, ja, Mutterinstinkt, bäm, so Totschlagargument. Ist aber eben häufig einfach bei mir so. Und ich habe manchmal dann natürlich auch Dinge anders versucht zu machen, weil ich schon diese Sätze auch gehört habe. Mein Gott, du verwöhnst sie aber auch. Och, man hat sie es aber auch gut. Du kümmerst dich ja, also war du so, du springst ja sofort und ach, bla bla bla, so. Also es war so, wurde ein bisschen kritisch beäugt, vielleicht belächelt, vielleicht bewundert, also keine Ahnung, was das alles ist, vielleicht wurde auch was getriggert, so, weil ich glaube, letztlich haben wir uns das alle gewünscht, wenn wir einen Mucks machen, weil irgendwas blöd ist, weil irgendwas neu ist, weil irgendwas anders ist, weil irgendwas wehtut, haben wir uns sicherlich alle gewünscht, dass dann jemand kommt und sagt, was ist denn los, mein Schätzchen, und über den Kopf streichelt oder so, ne? Und wenn das nicht passiert ist, und das ist wahrscheinlich vor mehreren Jahrzehnten vor allem leider auch eben häufiger nicht passiert, dann kann das natürlich auch triggern. Ne? Also ich meine, nicht umsonst heißt es immer, nichts triggert einen so stark wie die eigenen Kinder. Und das sind, ich habe darüber auch schon mal gesprochen in der Folge, meine Ode an die Wut, Cortisol, Zweifel und meine Ode an die Wut oder so heißt die relativ früh. Habe ich die aufgenommen, keine Ahnung, Folge 7 oder 8 oder ne, irgendwie sowas, weiß ich jetzt gar nicht genau, so um den Dreh. Da rede ich da ja auch schon drüber. Ach, verflixt, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren, das gibt es doch nicht. Ich hätte nicht überlegen sollen, welche Folge das ist. Ja, also ihr merkt schon, ich komme hier von Hölzgen auf Stöckskern, das könnte wahrscheinlich eine 2-Stunden-Folge werden, wenn... ja, mal sehen. Vielleicht mache ich daraus ja auch mehrere Teile. Genau, also es ist eben, ich habe gemerkt, ich bin angeeckt mit meiner Art, wie ich das handhabe. Und das, ich möchte das überhaupt nicht Erziehung nennen, weil das hat im ersten Lebensjahr sowieso gar nichts mit, da kann man ja nicht erziehen. Was soll man denn da erziehen? Das ist in meiner Vorstellung, das ist alles Bindung. Es ist alles komplett bedürfnisorientiert. Und ich meine bedürfnisorientiert im Sinne von, jupp, es geht um die Bedürfnisse des Kindes. Ich weiß, man darf sich als Mama nicht vergessen und so weiter. Das ist alles wichtig, absolut. Sehe ich ganz genauso, ist auch wichtig. Und ich finde auch, es ist wichtig, das als Vorbild so zu zeigen. Ne, wenn man als Mutter seine Bedürfnisse immer zurückstellt, ist man natürlich auch ein schlechtes Vorbild, weil man irgendwie zeigt, aha, das ist okay, wenn die Bedürfnisse von Mama nie zählen, dann ist das also in Ordnung, wenn von manchen Leuten die Bedürfnisse nicht zählen? Nee, die Bedürfnisse von allen sind wichtig und zählen. Allerdings, finde ich, gibt es da eine Einschränkung. Ein Erwachsener oder auch schon ein älteres Kind oder ein Jugendlicher kann verstehen, dass Bedürfnisse nicht immer sofort erfüllt werden können. So, also manchmal merke ich, oh, verflixt, ich habe Hunger. Und dann kann ich abwägen, fahre ich jetzt irgendwie an der Tanke raus und hole mir kurz ein trockenes Brötchen oder was auch immer. Oder schaffe ich es noch bis zu Hause und dann mache ich mir da schnell was oder so. Also ich kann das eben irgendwie abwägen. Weil ich weiß, es gibt ein Jetzt und es gibt ein Gestern und es gibt ein Später und es gibt ein Heute Abend und es gibt ein Morgen. Und so weiter und so fort. Das weiß aber ja ein Baby nicht. Ein Baby kennt ja nur jetzt. Und deswegen finde ich, dass im ersten, also Ich finde auch noch im zweiten Lebensjahr, aber ganz besonders im ersten Lebensjahr, muss ich als Erwachsene meine Bedürfnisse zurückstellen können. Manchmal auch wirklich bis oder über die Schmerzgrenze hinaus, wenn das Baby jetzt gerade wirklich einfach Not hat und ein ganz dringendes Bedürfnis hat. Und Babys haben ja noch nicht, also ich finde das immer so mal absurd, wenn Leute sagen, ja, die hatte ich ja schon ganz schön im Griff. Was wird denn da einem winzig kleinen Säugling unterstellt? Das ist manipuliert, das ist absurd. Dazu bräuchte es kognitive Fähigkeiten und die besitzt so ein kleines Baby doch überhaupt noch gar nicht. Also da wird einfach rein interpretiert aus einer Erwachsenensicht, die Quatsch ist. Sag ich jetzt einfach mal so. Es kann sein, dass ich mit dieser Folge wirklich total anecke. Aber ich finde, das ist so ein Bullshit. Ich weiß dann manchmal gar nicht, was ich dazu sagen soll. Weil ich denke, wo fange ich denn jetzt an zu erklären? Und manchmal habe ich auch gar nicht die Kraft dazu gehabt zu erklären. Das ist so ein bisschen so wie mit dem Kinderwunsch. Dass ich, wenn ich da irgendwie diese doofen Sprüche gehört habe, dass ich auch manchmal dachte, habe ich jetzt die Kraft und die Energie dazu, das zu erklären, warum das jetzt wehtut und warum das jetzt doof ist. Und manchmal habe ich sie mir genommen, die Energie, und habe sie gewandt, was auch immer. Und manchmal nicht. Und so ist es hier auch für mich, dass ich denke, boah, nee, ich kann das nicht jetzt erklären. Weil manchmal weiß ich auch, kriege ich dann trotzdem nur verdrehte Augen und oder was auch immer. Weil natürlich auch jeder, da ploppen ja dann vielleicht auch Schuldgefühle hoch, ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin zum Beispiel Tante Gisela, so, und ich habe das anders gemacht. Und jetzt sehe ich aber hier bei der Lena, die macht das so und so. Und dann erklärt die mir, oder erzählt die mir, Entschuldigung, das klingt sehr überheblich, ne? Erzählt die mir, warum die das so macht. Und irgendwie ergibt es vielleicht sogar Sinn. Aber wenn ich das jetzt zulassen würde, dass das Sinn ergibt, dann müsste ich mir gleichzeitig selber eingestehen, ich habe das anders gemacht. Habe ich das jetzt verbockt? War das jetzt scheiße? Habe ich da jetzt Schaden angerichtet? Kacke. Das ist natürlich unangenehm, das möchte man nicht. So, das kann ich auch total nachvollziehen. Ne? Ist nur blöd, weil diese verdrehten Augen und diese Kommentare in mir natürlich auch Zweifel ausgelöst haben. Ne? Ich bin da zwar total von überzeugt, wie ich das mache, und ich bin total überzeugt davon, also für mich ist es einfach total logisch und es geht für mich gar nicht anders. Nichtsdestotrotz weiß ich denn, ob ich mich nie auch völlig verrenne? So, oder ne, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, wenn man mir sowas sagt oder mir diese Kritik gibt oder dieses Feedback gibt oder diese Beobachtungen mitteilt, wie ich das mache, dann lasse ich das einmal durchs System bei mir laufen und gucke, ist da was dran? Und könnte das falsch sein, wie ich das mache? Oder könnte ich damit vielleicht doch irgendwie Schaden anrichten? Bin ich zu lasch? Bin ich zu was weiß ich nicht was alles? Ne? Und das ist total anstrengend. Und das ist natürlich vor allem dann immer passiert, wenn die Nächte hart waren. Ne? Wenn wir hatten wirklich auch harte Nächte zum Teil im ersten Babyjahr, wo ich wirklich stundenlang versucht habe, eben wieder Einschlafbegleitung zu machen. Und das war hart. Ich bin da richtig über meine Grenzen gegangen. Und die Kleine wahrscheinlich auch. War ja für sie jetzt auch kein Zuckerschlecken. Ne? Hat sie auch nicht mit Absicht gemacht. Oder weil sie nichts anderes zu tun hatte oder das witzig fand oder so. Und da prasselten dann, ne, in der Nachts sind alle Katzen grau und boah, haue ich hier für Sprüche raus. Auf jeden Fall sind eben die Gedanken ja grau, weil wir die Hormone nicht so zur Verfügung haben, dass wir das alles auch ein bisschen realistischer einschätzen, sondern es ist, ne, wir haben Serotonin nicht parat, wir haben Dopamin nicht parat. Das heißt, nachts sich Gedanken zu machen, ist immer Quatsch, weil das ist immer düster. So, weil das vom Hormonspiegel her gar nicht anders irgendwie möglich ist. Wenn dann noch Schlafmangel dazu kommt, wird es jetzt auch nicht besser. Und denn da obendrauf dann noch, dann sind mir immer diese ganzen Sätze eingefallen, ne? Ja, was trägst du da auch? Da würde ich erst gar nicht mit anfangen. Also bei uns hat es das nicht gegeben. So. Selbstschuld. Bist du wirklich selbst schuld, dass du das so machst? Und dann bin ich so wütend geworden, habe innerlich so diskutiert mit den Menschen, die mir diese Sätze gesagt haben. Und manchmal habe ich die sogar noch nicht mal gehört, sondern nur irgendwo gelesen. Und trotzdem hat mich das schon angegriffen. Ne? Weil ich auch einfach hoch sensibel und hochempfindlich gewesen bin, weil ich natürlich immer überlege, mache ich das richtig, mache ich das falsch. Und das wird mir niemand sagen können, außer die Kleine. Die Kleine wird es mir irgendwann mal sagen können. Also ich werde es im Laufe der Zeit immer mal wieder merken, so, ne? Und merke es ja auch jetzt schon, ehrlich gesagt, dass ich schon das Gefühl habe, das ist richtig, so wie wir das machen. Ich spreche jetzt immer nur von mir irgendwie, ne? Weil ich da jetzt, ich weiß, ich sollte auch, oder das war die Wunschfolge ja auch, oder gewünscht von einigen, dass ich auch so ein bisschen erzähle, wie macht man das denn, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Mein Mann und ich sind glücklicherweise selten unterschiedlicher Meinung, zumindest was so die Grundgeschichten angeht. Im Detail sind wir manchmal ein bisschen unterschiedlicher Meinung, aber da komme ich dann vielleicht irgendwie später noch drauf zurück. So in circa 3 Stunden. mal gucken. Ja, auf jeden Fall prasselten diese Sätze dann eben auf mich ein und ich habe mich dann damit beschäftigt. Achso, sie wird mir irgendwann sagen können, ob ich es gut gemacht habe oder nicht und ob es gut war oder nicht und was geschadet hat und was nicht und was genervt hat und was nicht. Und da bin ich gespannt drauf. Das soll sie mir bitte auch sagen dürfen, unbedingt. Ne? Also das ist ja einfach wichtig, ne? Diese Späne-Hobel-Nummer halt. Ich werde Dinge falsch machen und ich weiß auch jetzt schon bei bestimmten Dingen, dass ich die falsch mache. So. Und da muss ich dann mit leben, dass sie mir das irgendwann mal vorhält oder dass sie mir irgendwann, keine Ahnung, vielleicht wird sie auch mal irgendwann sagen, Mama, ich brauche mal eine Pause von dir, du nervst, ich brauche wirklich mal Abstand und da sind ein paar Sachen, die habe ich reflektiert mit meiner Therapeutin oder was auch immer, die gehen gar nicht. Ja, dann setze ich mich damit auseinander. Ne? Ich kann zum Beispiel sagen, dass ich nicht so eine krasse Anführerin bin. Also ich bin nicht so eine krasse, ich mache klare Ansagen und dann geht die Reise dahin. Und das nervt mich manchmal an mir selber so extrem. Vor allem im ersten Babyjahr habe ich mich manchmal, war ich so genervt von mir selber, weil ich so dachte, Mann, jetzt entscheid dich doch mal. Jetzt triff doch einfach mal eine Entscheidung. Aber das war so Neuland. Ich wusste doch überhaupt nicht, was ich hier mache und wer bin ich denn? Ich musste mich auch erstmal als Mutter finden. Oder finde mich, bin ja wahrscheinlich immer noch mittendrin und mit dabei. Ich wusste das teilweise einfach nicht. Und dann stand ich da und wollte eigentlich mit mir selber diskutieren, was wäre jetzt besser. Und dann habe ich das manchmal eben laut gemacht oder habe sie das auch gefragt. So. Und das mache ich auch heute noch viel. Ich frage sie eben auch manchmal viel. Und natürlich höre ich dann von einigen Leuten, hä, frag sie doch nicht, mach doch einfach. Und ja, ich verstehe diesen Gedanken und ich verstehe das zu einem Teil auch. Und da ist auch sicherlich was dran. Ich dürfte manchmal sicherlich ein bisschen beherzter sein. Ich habe aber festgestellt, wenn ich das dann versuche zu machen, weil ich im Hinterkopf habe, dass mir gerade XYZ gesagt hat, du musst jetzt aber auch mal ein bisschen mehr sagen hier, ne? Also da musst du auch einfach mal durchgreifen. Da musst du jetzt auch wirklich einfach mal konsequenter sein und härter sein. Wenn ich das dann gemacht habe, weil ich wusste, das haben die mir ja gesagt, das soll ich so machen, dann hat das sowieso nie geklappt, weil es ja nicht mehr ich war. Ich habe dann ja was gespielt. Und ich glaube, da können wir uns drauf einigen, weiß ich nicht genau, aber Kinder wittern das sofort, ob man irgendwo hintersteht oder nicht, ob man hinter einer Aussage steht oder nicht, ob ich mir sicher bin und ob ich authentisch bin. Also ich, bei unserer kleinen Maus hier ist das auf jeden Fall so, die wittert, die kriegt das total mit. Auch wenn jemand nicht echt lacht, sondern so aus Höflichkeit oder so aus so eine Übersprungshandlung oder so, das schnallt die sofort. Früher hat sie dann angefangen zu weinen. Jetzt da bin ich mir zum Beispiel nicht sicher, ist das schon wieder zu viel preisgegeben? Naja, auf jeden Fall, sie hat dann Gespür für. So, sie fordert Authentizität ein. Und ich glaube, das machen eigentlich alle Kinder. Ich weiß es aber nicht genau. So, auf jeden Fall glaube ich, dass die merken, ist da noch Luft nach oben oder nicht? Meint Mama das jetzt wirklich ernst, dass wir vom Spielplatz gehen müssen? Oder kann ich eigentlich doch noch 3-mal rutschen? So. Und das habe ich zum Beispiel auch gemerkt. Ne? Dann habe ich gemerkt, ich habe auf das Spiel jetzt echt keinen Bock mehr. Das ist überhaupt nicht mein, oh, ich finde es doof. Ich habe keinen Bock mehr, das zu spielen. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, sie findet es aber super lustig. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen das jetzt noch 3-mal und dann hören wir auf. Und ich habe in dem Moment, als ich das gesagt habe, habe ich schon gemerkt, pff, du machst es sowieso öfter. Dann lass es doch, dann lass doch den Satz. Und das habe ich mir gemerkt. So, seitdem mache ich das wirklich, wenn ich merke, ich kann langsam nicht mehr oder ich habe da überhaupt keinen Bock mehr drauf oder wir müssen los, dann sage ich, okay, noch dreimal und dann wirklich nicht mehr, ne? Okay, ich will ehrlich sein, es gibt vielleicht auch hier und da noch ein Bonusmal oder eine Bonusrunde, aber meistens halte ich mich dann da dran und erstaunlicherweise meistens funktioniert es bisher, wir sind noch nicht hundertprozentig in der Autonomiephase angekommen, würde ich sagen, da geht noch was, aber bisher klappt es toi 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 dann auch immer ganz gut, weil ich glaube, dass sie dann einfach spürt, das ist jetzt wirklich so. Natürlich kann es auch mal sein, dass sie sich dann beschwert, ne? Oder auch mal weint oder was auch immer. Aber dann weiß ich ja, irgendwann muss ich jetzt los. So, und dann geht es nicht anders, ne? Dann machen wir es halt, dann ziehe ich es halt durch. Also ich kann das schon auch Dinge durchziehen. Aber ich mache das ehrlich gesagt ungerne. Und zwar nicht aus einer Angst heraus, der Buhmann zu sein oder so. Das ist für mich völlig, das ist überhaupt gar kein Thema. Das, wird sie sicherlich auch mal, gar keine Frage. Aber ich habe keine Angst davor, dass sie mich doof findet oder so. Sie darf mich doof finden, um Himmels Willen. Irgendwann muss sie mich doof finden. Also spätestens in der Pubertät sollte sie mich bitte auch mal richtig doof finden. So, das gehört ja zum Abnabelungsprozess einfach mit dazu. Und sie darf auch wütend auf mich sein und das alles, ne? Das ist total wichtig. Mein Ding ist eher, dass ich keinen Machtmissbrauch machen will. Also ich möchte nicht, nur weil ich im Moment noch körperlich überlegen bin, das in irgendeiner Form ausnutzen. Ich glaube, dass wir dann relativ schnell im Adultismus sind, dass ich eben nicht ihr auf Augenhöhe begegne. Und mir ist vollkommen klar, dass wir nicht immer auf Augenhöhe sind. Ne, eine 44-Jährige und eine 2-Jährige sind nicht auf Augenhöhe, das ist mir schon völlig klar. Und mir ist auch klar, dass ich eine Verantwortung habe und eben deshalb Dinge entscheiden muss aus dieser Verantwortung heraus manchmal, weil es vielleicht um Gesundheit oder um Gefahren geht oder so. Und das ist absolut und hundertprozentig so. Dessen bin ich mir sehr bewusst. Und das wäge ich immer ab. Ich wäge das immer ab. Was ist jetzt schlimmer? Ist es jetzt gesundheitlich oder gefahrentechnisch wirklich so wichtig, dass ich ihr eine Wand vorhalte und ihr ein Nein hinklatsche und sie vielleicht einfach körperlich packe und wegbewege, weil es einfach notwendig ist, weil es sonst zu gefährlich ist? Oder geht es hier eigentlich um Macht, weil ich das jetzt sage und ich möchte jetzt, dass das so gemacht wird? Und da habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte so gut es geht verhindern, in irgendeinen Machtkampf zu kommen, weil ich das ganz doof und unangenehm finde und weil ich die Hoffnung habe, das anders zu klären. Das habe ich auch in Mama Philosophiererei schon mal erzählt. Das heißt, wenn ich manchmal höre wirklich auch von mir sehr lieben Menschen, aber die sagen, ja, pff, nee, aber da musst du jetzt einfach durch. Also da musst du jetzt auch, da müsst du jetzt durch. Dann bin ich mir da oft nicht ganz sicher, ob das wirklich so ist. Weil ja, wenn wir im 4. Stock stehen und sie möchte sich übers Treppengeländer lehnen, dann werde ich sicherlich all meine Kraft einsetzen, um sie davon abzuhalten. So. Wenn das aber irgendwas ist, wo ich eigentlich jetzt nur gerade keinen Bock drauf habe oder so, dann überlege ich mir das gut. Also dieser Satz, spart euch die Neins für was Wichtiges auf, die finde ich echt gut. Den Satz finde ich gut und so handhabe ich das auch. Weil manchmal sage ich einfach so aus dem Reflex heraus Nein, weil ich keinen Bock habe, dass sie jetzt hier, weiß ich nicht, in der Wohnung mit der Wasserpistole rumspritzt oder so. Und das wäre auch schön, wenn sie das jetzt nicht am Fernseher macht und an die Wand, aber wenn sie es mal in die Badewanne macht oder meinetwegen auch mal auf dem Boden, wo ich hinterher einfach wegwische, ist das jetzt so schlimm? So, und das sind eben auch oft manchmal so Glaubenssätze, ne? Also es kommt halt auch auf die Kapazitäten an, die man gerade hat, ne? Manchmal weiß ich, nee, da habe ich jetzt keine Kapazitäten, so das geht nicht. So, also das, wenn sie das jetzt macht und ich muss hinterher irgendwas wegwischen oder so, nee, ne? Sie hat auch total Lust, manchmal einfach Dinge auszuschütten und wegzukippen und so weiter. Und dann kann man ja gucken, ob man da andere Möglichkeiten findet, dass sie das halt nicht irgendwie auf den Boden schüttet, sondern in eine Schüssel oder was auch immer. Also man kann ja zum einen versuchen, das irgendwie spielerisch zu lösen oder kreativ zu lösen oder so. Und manchmal ist es auch okay, dann weiß ich, wir saugen einfach hinterher zusammen das alles weg. Und manchmal weiß ich, nee, da habe ich die Kapazitäten jetzt nicht zu, das geht nicht, deswegen verbiete ich ihr das dann. So, dann brauche ich zwar auch Kapazitäten, um den Frust dann irgendwie zu begleiten, aber das ist dann eben einfach so, ne? Ja, und ich bin halt eben, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber so dieses körperliche Gesundheit versus seelische Gesundheit. Und da bin ich häufig bei der seelischen Gesundheit, dass ich der ein bisschen mehr Prioritäten gebe, glaube ich. Mag an meinem Beruf liegen, mag an meinem Wesen liegen, weiß ich nicht genau. Jetzt bräuchte ich ein Beispiel, ne? Okay, ich nehme einfach irgendein Beispiel. Zum Beispiel Haare kämmen oder Haare waschen oder so. Wenn das gerade total überhaupt nicht, wenn da gerade eine Phase ist, wo sie das zum Beispiel total kacke finden würde. Oder ist jetzt nicht, ne, wenn das jetzt nicht zutrifft. Ich mache es mal allgemein. Wenn ein Kind gerade Haare waschen ganz schrecklich findet und es macht dem Kind Angst oder was auch immer, dann ist die Frage, setze ich das jetzt trotzdem zweimal die Woche, jeden Tag, einmal die Woche, was auch immer, setze ich das durch und zwinge mein, oder auch Zähne putzen oder sowas, ne, setze ich das jetzt durch und zwinge mein Kind dazu, bleiben wir mal beim Haarewaschen, weil ich kann das ja erzwingen, ich kann das ja machen. Und das Kind weint und schreit und windet sich und strampelt und ja, hat im besten Fall keine gute Zeit. Im schlimmsten Fall, ja, weiß ich nicht, kann man einen Menschen mit sowas traumatisieren? Das glaube ich jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber es ist halt auch noch körperlich übergriffig. So, es ist nicht einfach nur, ich entscheide das jetzt, dass das gemacht wird, sondern es ist eben auch noch, ich entscheide das, was mit dem Körper meines Kindes gemacht wird. Und ihr könnt es übertrieben nennen. Ich habe da wirklich Schwierigkeiten mit, weil ich finde es zum Beispiel, also ganz im Ernst, wie, welches Kind hat denn fettige Haare? Klar kann das mal passieren, aber eigentlich haben doch so kleine Mäuse noch keine fettigen Haare. Und dann denke ich immer an Leute, die sich überhaupt nicht die Haare waschen aus irgendeinem Trend oder vielleicht nur mal ein bisschen mit Wasser. Und das wird dann manchmal so ein bisschen, ach Mensch, das ist ja toll, das ist ja irre, das machen wir auch mal. Also da gehen wir auch einfach nur an den Bach, an die Quelle und dann waschen wir uns ein bisschen die Haare, aber machen wir auch nur einmal im Monat oder nur alle halbe Jahre. Ne? Und das ist ja jetzt auch nicht, dass diese Leute komplett vernachlässigt sind oder sonst irgendwas, das ist eine freie Entscheidung. Also warum muss mein Kind denn dann zwingend, ich sag jetzt mal, einmal die Woche die Haare gewaschen kriegen, dann hat es vielleicht einfach mal ein paar Wochen nicht die Haare gewaschen. So, wenn es das so schlimm findet. Ne? Und ich weiß, manche kriegen da ja jeden Tag und manche finden das vielleicht auch gar nicht schlimm. Aber das, da wäge ich halt ab, ist das jetzt wirklich gesundheitlich so wichtig, dass mein Kind so und so oft die Haare gewaschen bekommt? Oder wird diese Phase einfach vorbeigehen und irgendwann ist Haarewaschen überhaupt gar kein Ding? Und dann hat sie, ne, wo ist da der seelische, also was richte ich seelisch an, wenn ich das durchsetze? Und was richte ich körperlich an, wenn ich es nicht durchsetze? So, und das finde ich, muss man immer abwägen. Oder was heißt man? Ich möchte das immer abwägen, weil ich meiner Tochter unbedingt mitgeben möchte, dass sie über ihren Körper entscheiden darf. Und ich weiß, mir ist es vollkommen klar, das habe ich ja gerade schon gesagt, ich habe eine Verantwortung. Und wenn es hier um Leben und Tod geht oder um Gesundheit, dann werde ich auch unpopuläre Dinge einfach mal durchsetzen müssen. Geht dann ja gar nicht anders. Aber ja, ich finde, man darf sich genau überlegen, muss das jetzt wirklich sein? Oder, ne, gebe ich hier eben mit? Und selbst wenn ich das dann mache, wenn ich dann eben gegen ihren Willen mit ihrem Körper was mache, wenn ich das schon so sage, finde ich das schon echt krass irgendwie. Aber dann sage ich ihr hinterher, das habe ich jetzt gemacht, weil das unglaublich wichtig war oder so, ne? Grundsätzlich liegst du aber vollkommen richtig mit dem Gefühl, dass das nicht in Ordnung ist. Das ist dein Körper und du entscheidest darüber. Und das sage ich ihr sogar jetzt schon. Ich weiß nicht, ob sie das versteht, aber ich möchte ihr das jetzt schon sagen, weil, das hat mir meine Therapeutin gesagt, ein Trauma entsteht im Grunde erst dann, wenn es nicht entsprechend aufgefangen und begleitet wird. Zum Beispiel, nehmen wir dieses Beispiel mit dem Schreien, ne? Also, ihr habt zum Beispiel das nicht mitbekommen, dass euer Kind wach geworden ist und es schreit und es hat geweint. Und ihr seid nicht sofort hingegangen, sondern es hat eine Weile gedauert. Oder es war im Auto, ihr konntet nicht sofort rechts ranfahren und es hat einfach geweint. So. Das kommt ja vor, das passiert ja. Das ist ja Realität. So. Was ich übrigens schrecklich fand. Also wir sind im Grunde die ersten 9 Monate sind wir so gut wie nicht Auto gefahren, weil das einfach nicht machbar war und ich wollte das ihr nicht antun, weil sie mir ja da noch gar nicht sagen konnte, was das Problem ist. Also muss ich davon ausgehen, dass sie einen sehr, sehr guten Grund hat, warum sie so bitterlich weint und da so schrecklich drunter leidet. Und das nehme ich dann ernst. So, ne? Ja, den Satz habe ich zum Beispiel auch gehört. Du nimmst deine Tochter sehr ernst. Und das tue ich, ja. Ich nehme sie sehr ernst. Das klingt jetzt so, als hätten wir hier keinen Spaß, ne? Und würden nicht rumblödeln. Das machen wir schon auch sehr. Aber warum sollte ich sie denn nicht ernst nehmen? Nur weil sie kleiner ist, sind ihre Wünsche weniger wert. Und da kommt dann mir dann immer dieser Satz in den Kopf, wenn du die vermeintlich kleinen Sorgen deines kleinen Kindes, zum Beispiel, ich wollte diesen Stein unbedingt mit nach Hause nehmen, ne? Wenn man das nicht ernst nimmt und sagt, ja, oh, man ist doch nur ein Stein, das stelle ich mal nicht so an, so, dann werden sie eventuell mit den großen Sorgen, wenn sie groß sind, auch nicht zu dir kommen, weil sie gemerkt haben, ich werde hier nicht ernst genommen. Das wird ja belächelt, das wird ja belacht oder so. Und das ist nicht so, dass ich mich daran erinnern muss, ne, an diesen Satz, sondern der ploppt dann immer so auf, weil ich das genau so fühle. Also es sind dann diese Sätze, wenn ich die jetzt hier so sage, ist es nicht so, dass ich die gelesen habe und auswendig gelernt habe und mir dann abrufe, sondern die haben ein inneres Gefühl, eine innere Überzeugung bestärkt und in Worte gefasst. Und ich weiß, ich erwähne sie immer, aber das habe ich eben sehr, sehr viel bei Nora Imlau gehabt, ne? In den Büchern von ihr oder auch auf Instagram oder so, dass ich da halt einfach ganz oft denke, jupp, das ist Halleluja, hier fühle ich mich verstanden, so fühle ich das und jemand anders hat es in Worte gefasst. Ne? Und oder dieser Satz, den Nora Imlau auch, glaube ich, geprägt hat, dein Kind macht kein Drama, es erlebt ein Drama. Ne? Also wenn Kinder zum Beispiel auch in der Öffentlichkeit einen Wutanfall haben oder so, dann haben die das einfach ja nicht kontrollieren können und häufig schämen die sich dann danach, weil denen das schon auch bewusst ist, dass das eskaliert ist und dass das ganz schön viel war und ganz schön anstrengend und ganz schön laut. Und dann brauchen sie danach umso mehr Nähe und Begleitung und Fürsorge, weil sie erschöpft sind davon, weil sie sich vielleicht wirklich schämen oder ja, und weil sie dann Sicherheit brauchen und weil sie wissen wollen, ich meine, sie sind so abhängig. Gehöre ich noch dazu? Hast du mich noch lieb? Obwohl ich jetzt so böse war, gehöre ich noch zum Rudel? Bin ich hier noch sicher? Und Kinder dann zu bestrafen für ihr Verhalten ist so gemein. Gerade dann brauchen sie ja einfach die Sicherheit, dass man denen sagt, boah, das war eine große Wut, ne? Boah, heftig, so dolle Gefühle. Kann passieren, ne? Wir können ja mal gucken, wie wir damit gut umgehen können oder was auch immer, keine Ahnung, ne? Wie gesagt, ich bin am Anfang, ne? Da kommt die nächsten Jahre ja noch was mit Autonomie und Wut und so. Aber ich kenne selber große Wut. Und ich finde es einfach wichtig fürs ganze Leben, dass man dann lernen darf, dass das okay ist. Dass man nicht abgestraft wird dafür, weil man mal nicht liebartig und brav war, vor allem als Mädchen. Das sitzt noch so drin in unserer Gesellschaft, in den ganzen, also seit Generationen immer schon mussten doch Mädchen und Frauen liebartig und brav sein und höflich immer alles weglächeln und nicken und winken und so weiter. Und Wut war da sehr unpopulär, ne? Aber genau, das habe ich alles in meiner Wutfolge erzählt. Ja, also so sehe ich es. So empfinde ich das, so fühle ich das. Und ich hadere dann natürlich auch mit und ich zweifle natürlich auch an dem, wie ich das mache. Und ich bin manchmal selber genervt von mir, weil ich mir denke, ach, eigentlich müsste ich jetzt hier wirklich mal ein bisschen beherzter durchgreifen oder wirklich mal ein bisschen konsequenter sein. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich eben von vielem davon einfach total überzeugt bin. Und wenn ich da länger drüber nachdenke, kann ich das vielleicht auch argumentieren. Manchmal in der Situation fällt es mir dann aber vielleicht auch schwerer, da direkt Worte für zu finden, weil es halt eben ein Gefühl ist, ein Instinkt ist, ein, ja, irgendwie ein, was auch immer. Ich glaube, ich mache hier jetzt mal einen Punkt. Ich kann das aber könnte das noch ewig weiter ausführen und das werde ich sicherlich auch hier und da an der einen oder anderen Stelle noch machen und dann noch weiter drüber reden. Aber jetzt gerade ist irgendwie Leere in meinem Kopf und ich glaube, ich bin hier, habe hier gerade irgendwas so zum, irgendwas rund gemacht. Ich weiß, ich habe jetzt noch nicht darüber gesprochen, was ihr euch eigentlich gewünscht habt. Wie gehe ich denn damit um, wenn mein Partner das anders sieht? Das ist natürlich auch schwierig. Ich glaube, es ist immer wichtig, das ernst zu nehmen und den Partner auch zu fragen, warum ist dir das so wichtig, dass das so und so gemacht wird oder warum möchtest du das anders machen? Da stecken nämlich in der Regel Glaubenssätze hinter. Und manchmal sind das Glaubenssätze, die sind total wichtig. Und manchmal sind das Glaubenssätze, die haben wir einfach geerbt. Ne? Das machen wir so. Also ich hatte zum Beispiel letztens eine Situation, das noch kurz am Rande. Ich habe ja noch nicht so lange erzählt. Da wollte sie unbedingt ein Eis zum Frühstück. Nee, Quatsch, nicht zum Frühstück, sondern vorm Essen. Oh, jetzt ist sie wach. So, einen Tag später, ich versuche diese ewig lange Folge mal zum Ende zu bringen, obwohl ich gefühlt wirklich noch Stunden weiter erzählen könnte, aber das mache ich dann wirklich nochmal in einer anderen Folge. Aber ich wollte auf jeden Fall noch zu Ende erzählen, diese Eisgeschichte und wie man ein Trauma verhindert sozusagen, also in Anführungsstrichen, ne? Manche kann man natürlich nicht verhindern. Ich mache erst diese Eisnummer zu Ende. Genau, sie wollte also vom Mittag- oder Abendessen oder so gerne ein Eis. Und dann habe ich gesagt, nein, nicht vom richtigen Essen Eis essen und so. Und habe das irgendwie mehrfach gesagt. Und irgendwann habe ich gedacht, wieso eigentlich? Wieso eigentlich nochmal genau? Also ja, klar, ich habe das so gelernt. Und mir ist natürlich auch total klar, wenn sie sich jetzt an Süßigkeiten satt ist, dann isst sie nichts Gesundes. Das ist Mist. Sie muss natürlich auch irgendwie was Gesundes bekommen. Und gleichzeitig fiel mir dann plötzlich ein, ja, Moment mal, als ich mich ayurvedisch ernährt habe, da habe ich immer den Nachtisch zuerst gegessen. Also das war nicht, dass ich das so gemacht habe, sondern das hat man so gemacht. Da war ich mal in so einer Kur und da gab es halt das Restaurant ayurvedisch und da gab es immer den Nachtisch vorneweg. Ich habe mir meistens ein bisschen was aufgespart noch, dass ich hinterher auch noch was Süßes hatte, weil ich halt als Süßigkeiten-Junkie brauche ich nach was Herzhaftem immer auch was Süßes. Aber das ist bei denen wohl so. Also ne, wenn jetzt hier ein Ayurveda-Experte ist, der mir widerspricht, sagt gerne Bescheid. Aber so habe ich das kennengelernt. Dann habe ich gedacht, ja, vielleicht möchte sie sich einfach nur ayurvedisch ernähren und zuerst ein Eis essen. So, jetzt kann man sich das natürlich so zurechtdrehen, um bloß dem Kind jeden Wunsch zu erfüllen. Das meine ich natürlich damit nicht. Ne? Man muss natürlich Grenzen setzen, Werte vermitteln und so weiter und so fort. Und gleichzeitig denke ich mir manchmal, darf ich aber auch meine Neins hinterfragen? Warum ist das jetzt wichtig für mich, dass sie das nicht macht? Und beharre ich da drauf und bleibe ich bei meinem Standpunkt? Oder darf ich das auch mal überdenken? Ne, dass es vielleicht gar nicht unbedingt zwingend jetzt verboten werden muss oder so, sondern vielleicht hat das auch einen Sinn. Jetzt gut, ein Eis zu essen, weiß ich jetzt nicht. Es hat auch einen Sinn. Es hat einen Genusssinn, es hat einen Lebensfreudesinn. Und ne, mir fallen dann halt so viele Sachen ein. Da bin ich wieder bei Nora Imlau, die, ich glaube, in Bindung ohne Burnout in dem Buch, ich glaube, ich habe übrigens doch Erziehungsratgeber gelesen, ne? Fällt mir so ein, ich lese ja die Bücher oder höre sie von Nora Imlau. Weiß nicht, ob die als Erziehungsratgeber, doch, ich glaube schon. Ich weiß es aber nicht. Also die habe ich gelesen, aber so andere Sachen eben nicht. Und da fällt mir halt ein, dass sie das irgendwie mal erzählt hat, dass eine Influencerin aus den USA, glaube ich, sagt, das ist moralisch neutral. Also zum Beispiel Tiefkühlpizza ist moralisch neutral und so. Also über zu bestimmten Essensdingen erzählt sie das. Wenn euch das mehr interessiert, lest euch da mal ein bei Nora Imlau. Die hat dazu ganz viel erzählt und die erzählt ja auch jetzt nicht nur so immer aus dem Bauch raus, so wie ich das mache, sondern die belegt ja die Dinge immer auch, ne? Meistens mit irgendwelchen Studien oder mit guter Recherche oder so. Oh, jetzt kommt ein Trecker. Ja, das finde ich auf jeden Fall total spannend. Ist super anstrengend. Ich könnte mir auch vorstellen, dass einige zuhören und denken, mein Gott, macht die ein Geschiss um jede kleine Pizzle-Entscheidung. So. Ja, manchmal mache ich das. Manchmal mache ich aus Dingen echt eine Wissenschaft. Das nervt so. Und manchmal mache ich das aber auch nicht. Es gibt Dinge, die frage ich mich gar nicht. Also, wo andere Leute dann vielleicht ein Fass aufmachen oder lange drüber nachdenken oder sich Argumente überlegen oder diskutieren müssen oder so, wo ich einfach so klar bin, dass es mir gar nicht auffällt, dass ich darüber nicht nachdenke, sondern dass ich es einfach mache. So. Genau, aber ich, ja, das ist so ein bisschen wahrscheinlich auch mein Wesen, dass ich eben immer wieder reflektiere und hinterfrage und an Glaubenssätzen, ich sage jetzt einfach mal ganz, vielleicht ein bisschen eingebildet, mutig rüttele. Weil das ist natürlich auch nicht einfach, ne, Glaubenssätze überhaupt als solche zu entlarven und sie dann zu hinterfragen und sie dann entweder beizubehalten, weil sie Sinn ergeben, weil sie wichtig sind, weil sie mir was bedeuten, oder sie einfach auch fallen zu lassen und gehen zu lassen. Ne? Genau. So, genug jetzt davon. Auf jeden Fall wollte ich noch zum Thema Trauma sagen, weil das habe ich nicht zu Ende gebracht. Vorher, wenn was passiert, was doof ist, was irgendwie jemandem Schmerzen bereitet oder wo sich jemand alleine gelassen gefühlt hat. Ne? Zum Beispiel, da hatte ich jetzt das Beispiel, das Kind weint und ihr kriegt das nicht sofort mit oder ihr seid im Auto und könnt nicht sofort rechts ranfahren oder so. Dann ist es einfach wichtig, das hinterher gut zu begleiten, währenddessen schon so gut es geht, aber dann vor allem eben auch hinterher. Ne? Einfach zu sagen, oh, das war schlimm, ne? Da warst du ganz alleine und ich war nicht sofort da oder ich konnte dich nicht sofort halten, ich konnte dich nicht sofort trösten. Das war nicht in Ordnung so, das tut mir unglaublich leid und da versuchen wir das beim nächsten Mal anders zu machen. Du hast dich alleine gefühlt und das sollst du sollst nicht alleine sein. Wenn du Hunger hast, traurig bist, Angst hast, Schmerzen hast, dann möchtest du Mama oder Papa bei dir haben oder wen auch immer, ne? Und das sollst du auch. Und das versuchen wir beim nächsten Mal so hinzubekommen. Ich achte darauf, ne, dass das nicht nochmal passiert. Manchmal geht das nicht anders, aber du hast total recht. Das war nicht in Ordnung. So, und da dann eben auch nicht sich zu rechtfertigen, ne, im Sinne von ja, aber, ne, das ist wie bei einer Wut oder wenn man sagt, Mensch, das tut mir leid, aber du hast mich auch wirklich provoziert oder so, dann ist die Entschuldigung dahin, ne, die bringt da nichts. Das hatte ich in dieser Wutfolge auch erzählt, sondern zu sagen, ja, ich war da wütend und es tut mir unendlich leid und ich wünschte, ich hätte das nicht gemacht und gleichzeitig ist es passiert, weil auch ich meine Grenzen habe, also immer bei sich zu bleiben mit der Verantwortung und das eben auch beim Trauma zu tun, ne? Oder bei einem schlimmeren Erlebnis zu tun, immer zu gucken, zu sagen, ja, das war schlimm und das hätte auch so nicht sein sollen und gleichzeitig war es so und es tut mir von Herzen leid, das war nicht in Ordnung, ja. Das hilft manchmal schon, weil dann die Kinder einfach wissen oder allgemein Menschen dann einfach wissen, ich habe recht mit meinem Gefühl, ne? Weil darum geht es ja oft. Also ein Bauchgefühl zu haben zu einer Sache und dem vertrauen zu dürfen, funktioniert ja nur, wenn das in der Kindheit bestätigt wird und bestärkt wird und unterstützt wird. Das heißt, wenn ich als Kind bei jemandem nicht auf den Arm möchte, weil ich den irgendwie nicht mag, ich kann den nicht riechen, mir gefällt er nicht, ich habe Angst vor dem oder was auch immer. Und dann sagt man mir aber doch, du musst jetzt bei dem auf dem Arm, sonst ist der traurig oder sowas Schreckliches, ne? Dann sage ich ja dem Kind gleichzeitig, das, was du da jetzt gerade fühlst, diese Ablehnung, diese Abneigung, diese Angst oder so, die stimmt nicht. Du vertust dich. Und das finde ich immer fatal, weil da sind wir dann schnell dabei, dass jemand in eine Art Opferrolle rutschen kann. Und damit meine ich jetzt nicht, sich selbst zu bemitleiden, sondern tatsächlich, um da ein Opfer zu werden. Weil wenn jemand weiß, ich habe ein Gefühl und ich habe einen Instinkt und dem darf ich vertrauen, da bin ich richtig mit, dann kann derjenige das auch viel besser durchsetzen. Ne? Und Kinder können das. Kinder können das von Natur aus. Die verlernen es vielleicht, wenn sie sich anpassen müssen. Ne? Oder wenn halt eben eine Verantwortung verschoben wird. Also zum Beispiel, jetzt gibst du der Oma aber mal ein Küsschen, sonst ist sie ganz traurig. Also wenn die Oma dann ganz traurig ist, ne, wenn sie kein Küsschen kriegt, dann ist das Omas Problem. So, die Verantwortung für die Gefühle anderer Menschen aufs Kind zu übertragen, ist in meinen Augen fatal, weil das ist einfach so nicht. Natürlich kann das schon mal passieren, wenn ein Kind einem Erwachsenen wehtut im Eifer des Gefechts oder so. Klar, dann liegt es daran, dass das Kind dem Erwachsenen wehgetan hat, dass der Erwachsene jetzt Schmerzen hat. So, also klar, irgendwie müssen sie schon auch lernen, dass ihre Worte, Gedanken, Taten, was auch immer, Auswirkungen haben können für andere Menschen, aber nicht das. So, also sie müssen nicht etwas tun, etwas Liebevolles oder was auch immer, was sich andere von ihnen wünschen. Und wenn sie es nicht tun, ist der andere traurig. Das kann er ja meinetwegen sein. Die Oma kann ja traurig sein, wenn sie kein Küsschen kriegt. Das muss die Oma aber mit sich alleine klären. Ne? Das geht nicht, dann zu sagen, du musst das jetzt aber machen. So, also das, schrecklich. Ich glaube, das ist, ich denke immer, das ist jedem klar. Deswegen kann es das sein, dass sie sagt, boah, Klugscheißer hier, was soll er denn? Ist uns auch schon klar, aber ja, manchmal sagt man vielleicht so wichtige Dinge lieber 120.000 Mal, damit sie auch wirklich überall ankommen, auch bei der Oma, ne? So, bevor das jetzt noch ein neues Fass wird, was ich hier aufmache, mache ich einen Punkt. Ja, also ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Podcast abonniert, wenn ihr mir 5 Sterne da lasst, wenn ihr vielleicht einen Kommentar da lasst. Mich interessiert natürlich auch, wie ihr dazu steht. Also bei Spotify kann man ja kommentieren oder ihr könnt natürlich auch bei Apple in der Rezension was dazu schreiben oder auch eure Sicht dazu schreiben oder bei Instagram könnt ihr mir das auch schreiben. Würde ich mich total drüber freuen. Das würde mich nämlich echt interessieren. Also her mit den 5 Sternen, her mit dem Abo und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich.